SRF 3.
Die Empörung Hunderttausender hat Hongkongs Regierungschefin zum Marschhalt gezwungen, fragt sich für wie lange. Die Angst eines Syrers, dass der Krieg in seiner Heimat dereinst zu Ende sein könnte, er ahnt, dass er dann als homosexueller Asylbewerber die Schweiz wieder wird verlassen müssen. Für sauber produziertes Gold zahlten Konsumentinnen und Konsumenten einen Preisaufschlag. Doch auch in diesem Geschäft ist nicht alles Gold, was glänzt. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Hongkongs Bürgerinnen und Bürger haben ihrer Regierung einen gehörigen Tritt versetzt. Immer wieder gingen sie zu Hunderttausenden auf die Straßen, um gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz zu protestieren. Aber auch, um das zarte Pflänzlein Demokratie und Rechtsstaat am Leben zu halten. Und nun können sie einen verblüffenden Erfolg feiern. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat nachgegeben. Ich habe SRF-Fernsehkorrespondent Lukas Messmer in Hongkong gefragt, ob denn Frau Lam ihre Pläne in den Papierkorb geschmissen oder nur auf Eis gelegt hat.
Carrie Lam hat diese Lesung des Gesetzes pausiert. Das war ja eigentlich für den 20. Juni geplant. Und das hat sie jetzt verschoben und hat aber auch keinen Zeithorizont genannt, wie das dann weitergehen soll. Sie hat aber heute mehrere Male gesagt, dass sie nach wie vor fest an das Gesetz glaubt. Das Gesetz sei richtig, es sei korrekt. Sie hätten es einfach als Regierung verschlafen, das richtig zu kommunizieren und den Hongkongern und Hongkongerinnen zu erklären. Das will sie nun nachbessern und es dann erneut vorschlagen. Das Gesetz liegt also auf Eis und ist nicht im Papierkorb. Falls sie will, kann sie das jederzeit wieder zur Abstimmung bringen.
Was heißt das denn jetzt? Ist sie eingeknickt vor den Demonstrationen, vor den Demonstranten oder spielt sie irgendwie auf Zeit?
Ich glaube, das ist beides. Der Druck wurde ganz klar zu groß. Zuerst war letztes Wochenende diese Demo mit 1 Million Leuten und dann die Proteste vom Mittwoch, wo die Polizei 150 Tränengaskanister in protestierende Studenten feuerte. Und dafür ist sie heftig kritisiert worden. Morgen wären jetzt nochmals 1 Million Leute auf die Straße gegangen und das hat sie wahrscheinlich jetzt einfach aus diesem Grund zurückgezogen. Ein Grund war auch, dass die Tycoons, die Wirtschaftselite von Hongkong, die war zum Schluss auch sehr kritisch gegenüber diesem Gesetz. Und all das hat sie wahrscheinlich dazu bewogen, jetzt diese Entscheidung zu treffen.
Könnte Frau Lam sich denn ein Einknicken überhaupt erlauben? Sie wurde ja nicht von den Hongkongerinnen und Hongkongern gewählt, sondern von Peking eingesetzt.
Ja, das stimmt. Peking sitzt hier natürlich im Nacken, aber ich glaube, in diesem Fall ist es nicht so klar, ob Peking dieses Gesetz auch wirklich will. Denn diese Proteste lassen auch China in einem schlechten Licht dastehen und das ist natürlich schlechte Publizität, dass das Land zurzeit auch nicht will. Das heißt, ich glaube, in diesem Fall kann sich Carrie Lam tatsächlich ein Einknicken erlauben.
Die Demonstrantinnen und Demonstranten, sie wollen morgen wieder auf die Straße. Warum das? Trauen sie ihrer Regierungschefin nicht?
Nein, sie trauen Carrie Lam tatsächlich nicht, überhaupt nicht. Sie wollen dieses Gesetz ganz vom Tisch haben und nicht nur eine Verzögerung. Und ich glaube, was viele auch wütend gemacht hat, ist, dass sich Carrie Lam heute nicht für den Einsatz der Polizei entschuldigt hat am Mittwoch, der ja wirklich ziemlich brutal war. Und heute haben alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, Taxifahrer, Spaziergänger, Verkäufer, alle haben gesagt, dass sie morgen hingehen. Ich glaube, da werden wir morgen nochmals ganz, ganz viele Leute in den Straßen von Hongkong sehen.
Sagt Lukas Messmer, ist für Schweizer Fernsehen in Hongkong. Und nun zu den Nachrichten. Wieder sind Delegierte einer Bank nicht einverstanden mit den Vergütungen des Verwaltungsrates, Michael Wieland.
Diesmal die Delegierten der Raiffeisen-Gruppe. Diese haben den Bericht zu den Vergütungen des Verwaltungsrats nicht gut geheißen. Eine Mehrheit sprach sich an der Delegiertenversammlung in Grossmontana im Kanton Wallis dagegen aus. Es handle sich dabei um eine konsultative Abstimmung, wie Raiffeisen Schweiz mitteilt. Dies bedeutet, der Entscheid der Delegierten ist rechtlich nicht bindend. Der Verwaltungsrat von Raiffeisen hatte für 2018 Entschädigungen in der Höhe von 2,7 Millionen Franken bezogen. Das waren knapp 6% mehr als im Vorjahr. Ein Großteil des Verwaltungsrates hatte sich 2018 als Folge der Affäre Vinzenz erneuert. In der Stadt Zürich haben laut den Organisatoren fast 20.000 Personen an der Zurich Pride Parade teilgenommen. Der Demonstrationszug der LGBTIQ-Bewegung am Christopher Street Day findet in Zürich bereits zum 25. Mal statt. 50 Organisationen und Unternehmen präsentierten sich am Umzug. Der Christopher Street Day ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Intersexuellen und Transgendern. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert.
Info 3 Abend.
Und wir nehmen den Ball gleich auf. Längst nicht überall auf der Welt leben Homosexuelle heute unbehelligt. Für viele schwule Syrer etwa ist nicht nur der Krieg ein Grund zu fliehen. Homosexualität ist in Syrien strafbar. Entsprechende Asylgesuche nehmen zu. Ivan Santoro hat zwei schwule syrische Flüchtlinge getroffen. Ihre richtigen Namen wollten beide nicht nennen.
Ronny ist 19-jährig und schwul. Hayat ist um die 40, auch schwul. Zwei syrische Flüchtlinge mit zwei verschiedenen Geschichten. Beginnen wir mit jener von Ronny. Der 19-Jährige ist in einer Kleinstadt im syrischen Kurdengebiet aufgewachsen. Schon früh hat Ronny gespürt, dass er anders ist, schwul ist. Von seiner Familie wurde er verstoßen.
Ich habe es vielmals gehört, so, du bringst uns Schande, einen schlechten Ruf. Was haben wir denn Gott angemacht, sodass er uns sowas gegeben hat?
Für Ronny war deshalb klar, ein Leben als Homosexueller war für ihn in Syrien nicht möglich. Mit knapp 16 Jahren schaffte er es in die Schweiz. Aber Ronnys Asylgesuch wurde abgelehnt. Er darf zwar vorerst bleiben, weil in Syrien Krieg herrscht, nicht weil er schwul ist. Hayat ist mehr als doppelt so alt wie Ronny. Er hatte seine Heimatstadt Aleppo bereits mit 22 Jahren verlassen, viele Jahre vor dem Krieg. Deshalb verließ Hayat Syrien und fand in Dubai einen gut bezahlten Job. Aber
auch in Dubai hatte ich Probleme, weil ich schwul bin und im Gefängnis in Dubai für 5 Monate oder mehr.
Nachdem er vorzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, verließ er das Land, um einer Verurteilung zu entgehen. Er flüchtete in die Schweiz und ersuchte hier um Asyl. Nach langem Hin und Her wurde auch Hayats Asylantrag abgelehnt. Das Staatssekretariat für Migration SEM nimmt nicht Stellung zu den beiden konkreten Fällen. Auf Anfrage hält das SEM aber fest, dass Homosexualität allein kein Asylgrund sei. Könne aber der Gesuchsteller plausibel darlegen, dass er aufgrund der sexuellen Identität diskriminiert wurde, seien die Chancen intakt. Bei Hayat und Ronny sind die Behörden aber zum Schluss gekommen, dass der Asylgrund nicht gegeben ist. Die beiden schwulen Syrer müssen also damit rechnen, zurückgeschafft zu werden, sobald der Krieg in Syrien vorbei ist. Für Hayat eine unerträgliche und paradoxe Situation. Denn zum einen ist der Krieg für ihn die Garantie, dass er in der Schweiz bleiben kann. Andererseits lebt eine seiner Schwestern immer noch in Syrien.
Natürlich, ich muss hoffen, dass der Krieg fertig ist, um meine Schwester sicher zu sein. Aber gleichzeitig, ich habe Angst.
Eines aber ist für Hayat klar, er will nie mehr zurück nach Syrien. Die Bewilligung, also das Bleiberecht in der Schweiz zu erhalten, das ist auch Ronnys Ziel. Denn die Ungewissheit sei allgegenwärtig. Immer habe er Angst, dass er wieder nach Syrien zurück müsse.
Darum gibt es auch keine richtige Zeit für Glück und glücklich zu sein.
Info 3 Abend.
Bekannt geworden ist der Basler Rechtsprofessor Marc Piet als Korruptionsexperte und FIFA-Ermittler. Nun hat der Geldwäsche-Spezialist ein Buch zur Goldwäsche geschrieben. Es erscheint am Montag. Eine schmutzige Branche, die mit dem glänzenden Edelmetall viel Geld verdient. Und auch Schweizer Raffinerien und Banken mischen im Geschäft kräftig mit. Maren Peters hat mit Marc Piet gesprochen.
30 Jahre seines Lebens hat der Professor aus Basel damit verbracht, Korruptionsmechanismen und Geldwäscherei zu verstehen. Dann fiel ihm auf, dass bis zu 70% der globalen Goldproduktion durch die Schweiz läuft. Er ging der Sache auf die Spur, zog von Mine zu Mine, von Südafrika bis Peru und machte einen Realitätscheck, wie er das nennt. Marc Piet besuchte unter anderem die wenigen peruanischen Goldminen, aus denen die Schweiz im Rahmen der Better Gold-Initiative vermeintlich sauberes Gold bezieht. Das ist eine Schweizer Vorzeigeinitiative, an der auch die Regierung beteiligt ist. Sie soll dafür sorgen, dass Gold sauber produziert wird, ohne Schaden für Mensch und Umwelt. Für dieses Versprechen zahlen Konsumentinnen in der Schweiz einen Preisaufschlag. Marc Piet machte bei seinem Realitätscheck gemischte Erfahrungen mit dem guten Gold. In eine Mine habe er problemlos hineingekonnt.
Bei der anderen, ebenfalls zertifizierten Mine, wurden wir mit Gewehren empfangen.
Und das, obwohl er angemeldet gewesen sei. Dass ihm der Zutritt verwehrt wurde, ist für ihn ein Indiz, dass das Gold drinnen nicht sauber produziert wurde. Ein Arbeiter habe zugegeben, dass Quecksilber eingesetzt wurde, um das Gold vom Gestein zu trennen. Quecksilber ist für Mensch und Umwelt sehr schädlich. Trotzdem werde auch dieses Gold in der Schweiz unter dem Gütesiegel besseres Gold verkauft.
Es gibt Leute aus der Branche, der Chef einer Raffinerie in der Schweiz, die gesagt haben, es gibt kein sauberes Gold.
Dabei haben sich die Raffinerien freiwillig verpflichtet, kein schmutziges Gold aus dubiosen Quellen aufzukaufen. Ob sie sich daran halten, sei nur schwer kontrollierbar, sagt Piet und nennt ein Beispiel.
Ich habe von den einen mitgeteilt bekommen, dass sie eben ihren unmittelbaren Lieferanten kontrollieren und dass der sauber ist. Aber implizit geben sie damit zu, dass sie eigentlich den weiteren Schritt nicht machen können.
Nämlich die Quelle des Goldes zu kontrollieren und zum Beispiel festzustellen, ob das Gold aus Krisengebieten stammt oder unter Einsatz von giftigem Quecksilber oder Kinderarbeit gefördert wurde. Ausschließen könne man das nie, meint der Rechtsprofessor. Er besuchte einen professionellen Goldaufkäufer, der auch tonnenweise Gold in die Schweiz lieferte. Die Firma kaufte das Gold von Dutzenden Kleinstschürfern. Woher die es hatten, interessierte niemanden. Inzwischen sei diese Firma in Peru angeklagt, weil sie selbst Gold im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar illegal geschürft und geschmuggelt haben soll, einen Großteil davon auch in die Schweiz. Für Piet ein weiterer Beweis, dass die Branche strengere Regeln braucht.
Nach dem Angriff auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman sind die Vereinigten Arabischen Emirate besorgt über die Sicherheitslage, Michael Wieland.
Die internationale Gemeinschaft müsse zusammenarbeiten und die internationale Schifffahrt und den Zugang zu Energie sichern, sagte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Er sprach auch davon, dass es in der Region eine Deeskalation brauche. Es sei fast sicher, dass Iran die Angriffe ausgeführt habe. Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Iran beschuldigt, für die Angriffe verantwortlich zu sein. In den Niederlanden haben die beiden großen Gewerkschaftsverbände einer Rentenreform zugestimmt. Wie die Verbände mitteilten, lag die Zustimmung bei rund 3/4 der abstimmenden Mitglieder. Die Gewerkschaften und die Regierung hatten das Reformpaket Anfang Juni präsentiert, nach jahrelangen Verhandlungen. Nun muss das Parlament die Gesetze noch anpassen. Gemäß der Reform soll das Rentenalter steigen, aber weniger schnell als ursprünglich geplant. Bis im Jahr 2022 bleibt es bei 66 Jahren, dann wird es bis 2024 schrittweise auf 67 Jahre erhöht.
Und wie stürmisch wird der Abend?
Ja, es gibt gebietsweise kräftige Gewitter. Im Kanton Waadt haben die Behörden sogar eine Sturmwarnung herausgegeben. Bis 20 Uhr sei mit intensiven Regengüssen, hoher Blitzfrequenz und starken Winden zu rechnen. Die Bevölkerung im Kanton Waadt wird aufgefordert, nicht in den Wald zu gehen und die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden zu befolgen. Morgen dann von Westen zunehmend sonnig um 22 Grad.
Das war Info 3 am Samstagabend. Im Studio heute Michael Wieland und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.